Ja, guten Morgen von mir, auch hier im großen Saal im Christhaus. Es ist schön zu sehen, wie dieses Haus sich in den letzten Wochen total füllt. Es gibt immer noch ein paar Plätze, also wenn ihr im Stream seid und sagt, ich will mal endlich wieder reale Menschen sehen und mit ihnen gemeinsam singen, dann seid herzlich willkommen. Ich finde es auch toll, dass heute Menschen zum ersten Mal da sind. Ich habe schon einige begrüßen können. Ich finde es auch toll, dass wir international sind, USA und verschiedene Länder sind hier vertreten. Ich glaube Eritrea, wenn ich es richtig sehe. Auf jeden Fall super, dass ihr da seid. Gnade und Friede, so hat uns Annette schon mit den ersten beiden Worten des zweiten Korintherbriefs begrüßt. Und ich habe überlegt, wie kann ich das jetzt mal anschaulich machen, Corona-konform mit irgendwelchen Bewegungen Gnade und Friede ausdrücken. Also was fällt euch ein, was für eine Bewegung würdet ihr so machen? Mir ist aufgegangen, also aber Corona-konform. Bei Friede würde ich natürlich am liebsten euch alle umarmen, aber das geht ja nicht. Und deswegen habe ich gedacht, machen wir es doch mal ganz einfach. Wir geben unserem Nachbarn ein Zeichen der Gnade, unserer Nachbarin natürlich auch, ein Zeichen der Gnade und des Friedens, und zwar Corona-konform. Und bei Gnade, da ist das Herz angesprochen, weil das Herz ist voller Gnade. Deswegen könnt ihr euch gerne mal auf euer Herz fassen. Und jetzt auch den Nachbarn mal anschauen, weil das Herz, euer Herz soll sich dem Nächsten sozusagen, oh, es gibt sogar Küsse hier unter Ehepaaren in der ersten Reihe. Genau, das war jetzt noch eine, das war dann auch Corona-konform. Genau, innerfamiliär. Genau, und dann der Friede. Der Friede ist ja oft so, dass man die unbewaffnete Hand zeigt, ja. Man zeigt sozusagen, da ist nichts drin, kein Revolver, keine Pistole, ja. Man kann natürlich auch Victory, aber man kann also auch diesen Frieden machen. Von daher Gnade und Friede. Machen wir nochmal Gnade und Friede. Und vielleicht noch einmal einen Menschen, guck mal einen an, der ein bisschen ferner ist. Guckt ihm oder ihr intensiv ins Auge. Gnade und Friede. Mit Gott durch dick und dünn, so ging's, ist der Titel. Ich werde über die ersten 11 Verse des zweiten Korintherbriefes sprechen, genau wie es mir vorgegeben wurde. Und ihr könnt jetzt, wenn ihr eine Bibel habt, sei es in Papierform oder sei es auf euren schlauen Telefon, dann könnt ihr auch das einfach mitnehmen. Und die Musikgruppe hat mich gefragt, wann merken wir, dass wir wieder nach vorne gehen sollen und weitermachen sollen. Sage ich, wenn ich bei Vers 11 bin, dann ist das Ende nah. Also. Dieser Brief kommt von Paulus, dem bevollmächtigten Abgesandten des Messias Jesus. Das bin ich durch den Willen Gottes, gemeinsam mit Timotheus, dem Bruder, schreibe ich an die Gemeinde in Gottes, die in der Stadt Korinth lebt, und gleichzeitig auch an alle, die in der ganzen Provinz Achaia zu Gott gehören. Mit euch sei die Gnade und der alles umfassende Friede, die von Gott, unserem Vater, kommen und vom Herrn, von Jesus, dem Messias. Das ist jetzt meine Übersetzung. Das Buch, die findet ihr auch auf Bibelserver, aber ihr könnt natürlich auch eine vernünftige Übersetzung wie Luther oder NGÜ oder eine andere lesen. Also Paulus startet so seinen zweiten Brief an die Christen in Korinth. Jetzt gibt es, und das will ich euch nicht mit langweilen, in der Bibelwissenschaft ein großes Thema, ist der zweite Korintherbrief möglicherweise eine Kombination aus zwei Briefen, die dann hinterher einfach aus Herausgebergründen zusammengeschoben wurden. Und wenn das man dieser Ansicht folgt, dann wären die letzten Kapitel von 10 bis 13 eigentlich ein Brief, der vor dieses kommen würde. Paulus spricht auch über einen Tränenbrief im zweiten Korintherbrief und sagt, ich habe euch den Tränenbrief geschrieben, aber jetzt schreibe ich euch nochmal. Und deswegen gibt es da viel Diskussionen. Wenn sich ein Hauskreis, der möglicherweise jetzt in diesen Wochen sich mit dem zweiten Korintherbrief beschäftigt, das recherchieren will oder jemand für sich persönlich, dann werdet ihr dort vieles Schlaue und Wissenswerte zu finden. Aber uns in diesem Abschnitt heute Morgen betrifft es überhaupt nicht, und inhaltlich ändert es auch nichts daran, was da geschrieben ist. Also von da könnt ihr euch alle auch entspannen. Also Paulus startet diesen für uns zweiten Brief. Er ist möglicherweise ein dritter oder sogar ein vierter Brief. Auf jeden Fall ist er der uns zweite erhaltene Brief im Neuen Testament. Paulus hat ja mehr Briefe geschrieben, als uns erhalten sind. Im Kolosserbrief am Ende sagt er, dass sie auch den Brief nach Laodicea lesen sollen. Den kennen wir nicht. Also Paulus war fleißig, hat viele Briefe geschrieben. Die wir haben, die sind für uns jetzt maßgebend. Und da haben wir jetzt diesen zweiten Korintherbrief. Er startet also mit diesen beiden Themen, und zwar mit Ja, noch ein bisschen, ja, sagen wir es mal, ja, es ist sogar alle Sinne. Wir machen es nochmal, ja, mit Gnade und Frieden. Ja, wunderbar. Also er startet mit Gnade und Frieden. Ja, Gnade und Friede. Und das ist auf der einen Seite der hebräische Gruß, das ist Shalom, der Friede. Und auf der anderen Seite bei dem griechischen Charis, da ist auch das Wort Chara, die Freude ganz enge. Chara ist die Gnade, Chara, die Freude. Alle, die Griechisch mal lernen durften, wissen das. Also es ist sozusagen das Griechische und das Hebräische, es ist die Freude, es ist der Friede, es ist die Gnade, die Anmut, die uns jetzt erfassen soll. Und trotz all dem, was jetzt noch in der nächsten Zeit an Problemen diskutiert wird, angesprochen wird, auch als seelsorgerliche Ermahnung, ja sogar als apostolische Wegweisung von Paulus gesagt werden wird, ist unter diesen beiden wunderbaren Rahmenworten, die uns immer gelten, nämlich die Gnade und der Friede. Korinth ist eine ganz besondere Stadt und dort ist auch eine ganz besondere Gemeinde. Sie ist von Paulus gegründet, das können wir nachlesen in Apostelgeschichte 18, unter Angriffen, unter Verfolgungen. Ach, Paulus war anderthalb Jahre dort, wie gesagt, nachzulesen in Apostelgeschichte. Und dennoch, trotz der Probleme, die da waren, war es eine Erfolgsstory. Eine Gemeinde aus den unterschiedlichsten Hintergründen, Menschen, die von aller Herren Länder hergekommen waren. Korinth war so eine Hafenstadt, ein Verkehrsknotenpunkt. Es war eine Stadt, man kann auch sagen, es war so eine Art St. Pauli der Antike. Dort war eine neue Gemeinde entstanden durch das Wirken von Paulus und seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und die Menschen, die jetzt dort in Korinth waren, hatten alle möglichen Probleme mit in ihr Christsein gebracht. Und wie das so manchmal ist bei den Problemen, die wir so haben, sie sind nicht automatisch weg, nur weil wir Christen geworden sind. Ja, also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber es ist doch mal die allgemeine Erfahrung, dass die Schatten der Vergangenheit manchmal auch unser Jetzt noch verdunkeln können. Und gerade deshalb ist es so wichtig, dass man das nicht wegblendet. Das tut auch Paulus nicht. Wenn wir das sehen im 1. Korintherbrief, Kapitel 6 von 9 bis 12, da beschreibt er alle möglichen Probleme, die die Leute hatten, bevor sie Christen waren. Und er sagt es aber auch, damit sie nicht da drin bleiben, Diebe, Geldgierige, sie Trinker, Lästerer, Räuber werden alle das Reich Gottes nicht erben, Menschen, die in irgendeiner Art von sexueller Unmoral leben, noch die Verehrer falscher Götter und so weiter. Da ist also wie eine Art Beschreibung der damaligen Zeit. Man könnte aber auch sagen, das hätte er auch im 21. Jahrhundert in Marburg schreiben können. Und dann sagt er aber, genauso haben einige von euch gewesen oder nach Luther solche sind einige von euch gewesen, nun aber. Und dieses Nun aber ist das Entscheidende, dass jetzt eine neue Zeit gekommen ist. Und deswegen darf man auch als Christ neu leben. Wir müssen nicht bleiben, wie wir sind. Wir dürfen kommen, wie wir sind, aber wir müssen nicht bleiben, wie wir sind. Und so sagt er, ihr seid gereinigt, ihr seid geheiligt, ihr seid gerechtfertigt. Es ist etwas Neues in euer Leben hineingekommen. Erneuerte Menschen mit einem erneuerten, von Gott veränderten Lebensstil und auch von ihnen selbst veränderten Lebensstil. Eine neuartige Gemeinschaft war entstanden. Menschen aus den unterschiedlichsten Lebenshintergründen waren jetzt zusammengeschweißt als Familie Gottes. Paulus liebte diese Gemeinde, so chaotisch wie sie auch war. Von der Chaotik kann man vor allen Dingen im 1. Korintherbrief sehr viel lesen. Es gab mal einen Aufkleber bei Elkes Büro im Steinweg, da stand drauf, I love my church, denn wer die liebt, der liebt wirklich. Und so war das, ging das vielleicht dem Paulus auch. Ich liebe meine Gemeinde, denn wer die lieben kann, der liebt wirklich. Denn die Probleme, ich sagte es schon, waren ja nicht aus der Welt, dadurch, dass sie Christen geworden waren. Es gab weiter soziale Unterschiede, die wehtaten beim Agape-Mahl. Haben die Wohlhabenden manchmal so viel Zeit gehabt, dass sie nicht vorgekommen haben, schon mal das Buffet leergeräumt, bis dann die Sklaven und die angestellten Arbeiterinnen und Arbeiter kamen, war nicht mehr viel übrig, außer vielleicht Gurken und Tomaten. Es gab weiter das Thema der sexuellen Unmoral, es gab sogar inzestuöse Beziehungen, 1. Korinther 5 und 6 kann man das lesen. Es gab parallel mit diesem Libertinismus und dieser vermeintlichen Freiheit, in der sie lebten, eine Arroganz und geistlichen Hochmut. Es gab eine Betonung auf außergewöhnliche Geistesgaben. Und wenn ich den Heiligen Geist habe, dann habe ich ja sowieso immer recht, ja? Und egal, was ich denke, ich bin ja von Gott geführt, da lasse ich mir auch von niemandem etwas sagen. Es gab Parteiungen, es gab Gemeindespaltungen. Die einen sagen, ich gehöre zu Petrus, die anderen sagen, ich gehe zu Apostel Paulus. Die anderen sagen, ich gehöre aber eigentlich zu Paulus. Und manche sagen, hey Edgy, ich bin sogar bei Christus. Also es gab da viel Chaos, auch in Trennungen und in Spaltungen. Wirklich, die Gemeinde in Korinth war ein Problemkind. Und sie war dennoch geliebt von dem Gründer, von Paulus. Und noch mehr war sie geliebt von Gott. Und deshalb spricht Paulus ihnen Frieden und Gnade zu, Frieden und Gnade, Gnade und Frieden. So hatte sein erster Brief einiges zurechtgerückt und es gab einen Neuanfang in der Gemeinde. Und doch, auch auf Dauer ist nicht alles in Butter. Manche Probleme bleiben, sie werden immer weiter vererbt. Und so sehen wir auch, 40 Jahre später muss die Gemeinde in Rom einen Ermahnungsbrief an die Gemeinde in Korinth schreiben. Das ist der sogenannte erste Clemensbrief für alle, die sich theologisch weiterbilden wollen. Lest den mal. Das ist die erste nicht-neutestamentliche Schrift, die erste frühe christliche Schrift, wahrscheinlich aus dem Jahr 96, die sozusagen nicht im Neuen Testament ist, aber direkt aus dieser Zeit stammt. Und auch da lesen wir, dass die in Korinth genau die gleichen Probleme hatten. Aber wir sind jetzt 40 Jahre vorausgeeilt. Wir kommen wieder zurück zu Paulus, der ja noch lebte. Was schreibt jetzt der Paulus seinen geliebten Problemkindern? Übrigens, meine Einleitungen sind immer länger als meine drei Punkte, die nachher kommen. Also, was schreibt der Paulus, der Apostel, jetzt seinen geliebten Problemkindern? Ich lese weiter. Und jetzt ist es eine Art sukzessive Lesung. Ihr könnt da reinschauen ab Vers 3 und es wird immer wieder kurz kommentiert. Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn, des Messias Jesus, er ist der Vater, der von herzlichem Erbarmen bewegt wird, ja der Gott, von dem aller Trost kommt. In aller unserer Bedrängnis steht er uns bei, so dass wir in der Lage sind, auch anderen beizustehen, und zwar durch die Ermutigung, mit der wir selbst von Gott ermutigt werden. Darum, dann wird es so sein, genauso wie wir im großen Maß Anteil an den Leiden des Messias haben, so erleben wir auch durch ihn in reichem Maß seinen Trost. Merkt ihr, worum es geht? Was sind hier die Schlagwörter? Was ist in euch in Erinnerung von diesen drei Versen? Auf der einen Seite Barmherzigkeit, Ermutigung, Trost. Das ist so ein Wortfeld aus der Barmherzigkeit, aus der Ermutigung und Trost kommt. Und auf das andere Wortfeld, auf das wir immer wieder stoßen, ist Leiden und Bedrängnis, Not. Leiden, Bedrängnis, Not. Barmherzigkeit, Ermutigung, Trost. Zwei Wortfelder, die sich auch in den nächsten Versen nochmal durchziehen. Und ich würde mal sagen, diese beiden Pole sind das ein Merkmal christlichen Lebens, christlicher Existenz, dass wir inmitten von Leid und Not getröstet leben können. Inmitten von Leid und Not getröstet leben können. Das ist übrigens mein zweiter Punkt schon. Den ersten, den habe ich nämlich untergejubelt, aber ich mache ihn gleich noch etwas explizit. Ihr erinnert euch vielleicht, dass das Thema war, mit Gott durch dick und dünn. Jetzt könnt ihr auch so Bewegung machen zu euch und zum Nachbarn, genau. Mit Gott durch dick und dünn. Das war ja so dieses Thema. Und diese Doppelstruktur ist in meinen drei Punkten auch da. Der erste Punkt, ich sage ihn jetzt explizit, trotz Problemen und Fehlern geliebt. Trotz Problemen und Fehlern, wie die Gemeinden in Korinth und wie die Gemeinde Christi in Marburg und wie sogar der Christusreif, trotz Problemen und Fehlern geliebt. Ja? Dick und dünn. Ja, trotz Problemen und Fehlern geliebt. Und das zweite, trotz Bedrängnissen und Leid getröstet. Können wir das mal zusammen sagen? Trotz Problemen und Fehlern geliebt, trotz Bedrängnis und Leid getröstet. Ihr seid unglaublich. Was für Bedrängnisse und Leiden waren das denn? Wir können es jetzt nicht ganz genau benennen, aber es gab in Korinth eine feindliche Stimmung gegen die Jesus-Nachfolger. Verfolgungen. Es gab Anschuldigungen. Es gab Verdächtigungen, es gab übles Gerede. Vielleicht gab es auch Krankheiten und andere Nöte, Dieses Wort Bedrängnis ist ein sehr umfassender Begriff im Neuen Testament. Doch der Hauptfokus soll ja nicht sein, was waren das jetzt für Schwierigkeiten und waren die schlimmer oder weniger schlimm als unsere Schwierigkeiten, sondern der Hauptfokus ist auf dem Zweiten. In den Bedrängnissen und im Leid erfahren wir Gottes Trost. Da sind wir getröstet. Und deswegen geht jetzt Paulus weiter ab Vers 6. Also wenn uns die Schwierigkeiten zu überwältigen drohen, dann dient euch das zur Ermutigung und bestätigt euch darin, dass ihr das Heil erfahren habt. Genauso ist es, wenn wir ermutigt werden, das dient euch auch als Ermutigung. Es geht also hin und her, die einen erleben gerade die mehr Bedrängnis, aber die anderen sind ermutigt und dann kann das gegenseitig ermutigen, es geht hin und her. Dann dient auch das euch als Ermutigung, dadurch werdet ihr fähig, genau dieselben Leiden auszuhalten, die über uns gekommen sind. Was waren das für Leiden, die Paulus jetzt hatte, an die er sie erinnert? Wenn wir Apostelgeschichte 18 lesen, merken wir, es gab eine massive Antistimmung gegen ihn nach einer gewissen Zeit seines Wirkens. Er wurde vor den römischen Statthalter Gallio gezerrt. Wer Korinth mal besucht, wer da mal hinfahren kann, wir waren mal einmal da, kann diesen Ort sogar sehen, wo das war, dieser Gerichtsplatz. Und wir wissen auch, dass dieser Gallio wirklich Statthalter war, biblischen Quellen aus einer Inschrift, die in Delphi, was nicht weit entfernt ist, gefunden worden ist. Deswegen wissen wir auch eine ganz klare Datierung, wann Paulus in Korinth war, nämlich im Jahr 50, 51. Dieser Gallio war übrigens der Bruder von Seneca, dem Philosophen und Erzieher Neros. Also wir sind hier auf der obersten Top der römischen Gesellschaft. Vor diesem wird Paulus gezerrt. Es gibt eine ganz aggressive Stimmung, aber der Gallio sagt, ich beurteile nicht, das sind alles irgendwelche Probleme von euch, in euren Religionen habe ich nichts mit zu tun. Aber dennoch war es sicher keine angenehme Situation. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal erlebt habt, dass ihr öffentlich angeklagt worden seid. Ich habe es mal erlebt in einer Versammlung und da habe ich aber gedacht, es ist besser zu schweigen, aber es macht was mit einem. Wenn man so, vielleicht seid ihr mal als Kind in der Schule vor die Klasse gezerrt worden. Mir erzählte jetzt eine Studentin vor einigen Tagen, dass sie, man musste sich immer melden vom Mathelehrer, wer hat die Aufgaben nicht gemacht, und dann hat sie die oft nicht gemacht hat, ähnlich wie ich. Und dann musste die sie nicht gemacht hat, nach vorne und sozusagen das vor der Tafel. Aber sie sagt, das macht ja gar keinen Sinn, weil ich konnte sie ja nicht. Ja. Aber dieses Bloßstellen, das erlebt der Paulus hier, das haben wir vielleicht auch schon mal erlebt, vielleicht nicht so extrem wie er. Aber Paulus sagt, auch diese Bedrängnis, die kann uns zur Ermutigung werden, weil wir in den Bedrängnissen Gottes Trost, Gottes Hilfe erfahren. Und deshalb geht er in Vers 7 weiter. Dabei sind wir, trotz all dieser Bedrängnisse, voller fester Hoffnung für euch. Denn das wissen wir, so wie ihr Anteil an diesen Leiden bekommen habt, so habt ihr auch Anteil an der Ermutigung erhalten. Das ist übrigens ein Thema, was man auch im ersten Korintherbrief findet, wo Paulus sagt, ihr müsst nicht denken, dass Gott euch in euren Versuchungen, in Anfechtungen, in euren Bedrängnissen alleine lässt, sondern mit jeder Versuchung, mit jeder Anfechtung öffnet er auch eine Tür, wo wir da wieder durchkommen und in die Freiheit hineinkommen. Also Gott ist auch nicht ein Sadist gegenüber seiner Gemeinde, dass er uns all diese Probleme zumutet und am Ende uns dann da aber nicht tröstet, sondern er tut genau das, dass er uns in den Bedrängnissen tröstet. Und jetzt erzählt Paulus noch etwas, das nächste mache ich etwas kürzer, ihr könnt mitlesen in Vers 8 und 9 und 10. Er erzählt, wie es ihm weiterging, nachdem er dann weggegangen ist, nachdem sie von Korinth, das ist die Achaia, das war eine griechische Provinz, wo auch Athen lag, dass sie über das Meer nach Ephesus da gefahren sind, wie gesagt, nach diesen Angriffen, die sie dort erlebt haben. Er sagt aber, als die Probleme in Korinth schlimm waren, waren sie in Ephesus noch viel größer. Vers 8, wir wollen, dass ihr wisst, Schwestern und Brüder, in welche Bedrängnisse wir in der Provinz Asia, also die heutige Westtürkei, geraten sind. Es ist wirklich so, wir sind in so große Schwierigkeiten geraten, dass es nicht mehr auszuhalten war. Es war mehr, als wir ertragen konnten, sodass wir schließlich am Leben selbst verzweifelten. Wir hatten dabei schon längst alle Hoffnung aufgegeben, dass wir noch einmal dem Tod entrinnen können. Krass. Ein Jesus-Botschafter, ein Apostel in Todesgefahr, der die Hoffnung aufgibt, dass er überhaupt da noch mal lebend rauskommt. Er schreibt das ganz nüchtern, ganz sachlich. Er sagt, ja, wir leben noch, aber es hätte auch anders kommen können. Ist diese Intensität der Bedrängnis für Christen normal? Für uns hier vielleicht nicht. Für viele unserer christlichen Schwestern und Brüder doch heute. Wenn wir in Länder schauen wie Nordkorea, Iran, Afghanistan, Saudi-Arabien und viele andere Länder, dann ist genau diese Todesgefahr um Jesus willen das tägliche Brot unserer christlichen Geschwister. Und hier haben Sie den Apostel zum Vorbild, so wie das für uns sozusagen ein Stück weit entfernt ist, weil das bei uns in unserem Land nicht das Thema ist. Wir haben andere Probleme, andere Bedrängnisse, aber nicht diese Intensität. Wie reagiert Paulus darauf? Was sagt er jetzt im Folgenden? Wie hat er und seine Freunde, wie haben sie auf die tödliche Bedrohung reagiert? Er sagt dann, das hatte zur Folge, dass wir unser Vertrauen nicht auf uns selbst setzen, sondern auf Gott, der in der Lage ist, die Toten wieder zum Leben zu erwecken. Das erste Merkmal von Christen, sie sind trotz Problemen und Fehlern geliebt. Das zweite Merkmal, sie sind trotz Bedrängnis und Leid getröstet. Das dritte Merkmal, sie sind durch dick und dünn bewahrt. Er hat uns, Vers 10, aus dieser überwältigenden Todesgefahr herausgerissen. Und er wird es auch wieder tun. Auf ihn haben wir unsere Hoffnung gesetzt, dass er uns auch in Zukunft so herausretten wird. Das ist ihre Erfahrung. Kein Gejammer über das Leid, über die Bedrängnis, über die Verfolgung, über die Nachteile, die Missverständnisse, die Todesgefahr, sondern stattdessen den Blick auf Gott voll Vertrauen und voller Hoffnung. Wir sind bewahrt durch dick und dünn in allen Schwierigkeiten. Gott hält uns. Und jetzt zum Abschluss, Vers 11, was Spannendes. Dabei helft auch ihr durch eure Gebete für uns mit. Paulus geht ganz natürlich davon aus, dass unsere Gebete auch Auswirkungen haben. All das hat auch damit zu tun, sagt er, dass ihr für uns gebetet habt. Wie das genau ist, braucht Gott unsere Gebete. Das ist alles ein großes Thema. Aber Betzel hat einmal gesagt, ein großer Theologe und Prediger in Bayern im 20. Jahrhundert, beten ist Teilhabe an der Weltregierung Gottes. Beten ist Teilhabe an der Weltregierung Gottes. Das heißt, dein Gebet, mein Gebet, unser Gebet hat eine Auswirkung. Das sagt Paulus hier. Wie? Kann Gott das nicht auch ohne uns? Tut er es nicht auch vieles ohne uns? Ja, es ist ein Geheimnis. Es wird nicht erklärt logisch. Natürlich kann Gott das auch alle ohne uns tun, aber er bindet sich an uns. Bittet, so wird euch gegeben. Ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Doch die Christen in Korinth haben für Paulus gebetet. Und viele andere haben auch gebetet. Und so wurden die Apostel bewahrt und auch die christliche Gemeinde. Sie wuchs inmitten aller Anfechtungen. Und das gilt jetzt durch alles Auf und Ab der Geschichte, durch alle Bedrängnisse, Verfolgungen, Verführungen und Verflachungen, die immer wieder die Kirchengeschichte plagen, das dritte Merkmal durch dick und dünn bewahrt. Manchmal überfallen mich die Sorgen um die Zukunft der christlichen Gemeinde. Vor allen Dingen, wenn ich Facebook-Kommentare lese. Ich erlebe so viel äußeren Abbau und innere Erosion. Ich höre von Spaltungen, von Trennungen, von Strömungen, von Verwerfungen, von aggressivem Hin und Her. Von Paulus will ich mich trösten lassen. Was er damals an die Christen in Korinth schrieb, wird zur Zusage auch an mich und an uns heute. Und so endet der Anfang dieses Briefes ganz hoffnungsvoll und zuversichtlich. Und er schreibt, so wird der Dank für dieses Geschenk, nämlich der Hilfe Gottes, seines Trostes, die wir bekommen haben, durch viele Personen Gott dargebracht werden. Am Ende bleibt der Dank, am Ende bleibt der Lobpreis, am Ende bleibt das Wissen, Gott hat alles gut gemacht. Was nehmen wir mit? Ich bin am Ende, die US Worship Band kann schon mal an ihre Startplätze gehen. Das nehmen wir mit für uns als CT, für die ganze christliche Kirche, für uns als Familien, als Einzelne. Wir können erstens mitnehmen, was Gott uns schenkt, dass wir trotz Problemen und Fehlern geliebt sind. Dass wir trotz und in Bedrängnis und Leid getröstet werden. Und dass wir durch dick und dünn bewahrt werden. Und jetzt können wir das umdrehen, die Gnade, die wir empfangen haben, können wir zum Frieden für andere werden lassen und auf das Verhalten untereinander anwenden. Wir können trotz Problemen und Fehlern die anderen lieben, annehmen und tragen, so wie Gott es mit uns tut. Das heißt, das, was ich jetzt empfange, was wir empfangen, darf ich wenden zum Nächsten. Trotz Problemen und Fehlern wollen wir die anderen lieben, annehmen und tragen. In Bedrängnis und Leid wollen wir einander und andere trösten. Und durch dick und dünn wollen wir bei Gott und beieinander bleiben und so einander vor Unheil und Not bewahren. Sodass wir auch in dem Nachahmer Gottes werden, wie Paulus es im Epheser 5, Vers 1 sagt. Herr, wir danken dir für dein Wort, das lebendig wird, wenn wir uns darauf einlassen, das uns erreicht, das uns herausfordert und das uns tröstet. Danke, dass du uns liebst, trotzdem wir Problemkinder sind. Und danke, dass du uns tröstest in allen Bedrängnissen und dass du uns bewahrst durch dick und dünn. Und lass uns dieses Geschenk, diese Gnade, die wir empfangen haben, auch anderen weitergeben in den Frieden, den und der Gnade, die wir ihnen in deinem Namen gewähren. Dazu hilf uns. Amen.